Deutschlandfunk.
Tausend und eine Nacht ist ja irgendwie allpräsent. Also ich glaube, die allermeisten kennen das, haben davon gehört oder kennen vielleicht Sindbad oder Alibaba oder so. Aber die meisten kennen das halt nur oberflächlich. Woher kam bei euch die Idee zu sagen, da tauchen wir jetzt mal richtig ein? Das ist eigentlich eine faszinierende Welt.
Also es gab mehrere Überlegungen. Grundsätzlich hatten wir in der Hörspielabteilung bei uns überlegt, was wären interessante Stoffe für einen Podcast, für eine Serie, für eine fiktionale Serie. Und in diesen Überlegungen hatte ich dann so eine vage Erinnerung an Tausend und eine Nacht und die Struktur, die eben auf Cliffhanger setzt. Also diese Idee von morgen erzähle ich eine noch interessantere Geschichte, eine spannendere. Und dann dachte ich, Mensch, ist das nicht eigentlich ein Serienstoff für uns? Und auch diese mündliche Erzählerin Schahrazad, also diese Textform zwischen mündlich und schriftlich, müssen wir das nicht eigentlich heute unseren Hörerinnen und Hörern erzählen oder erzählen lassen? Das waren so die ersten Impulse.
Also wie so ein Ur-Podcast eigentlich, so dieses mündliche, was da drin steckt.
Genau, die Idee hat Julia von uns beiden als erst gehabt. Also sie hat eigentlich entdeckt darin, dass das im Grunde genommen der allererste Podcast sein könnte. Tausend und eine Nacht. Mir war der Stoff bekannt aus der Kindheit. Du hast das Massimo ja skizziert. Wir alle kennen diese Geschichten von früher. Vielleicht haben wir auch irgendeine Walt Disney Figur kennengelernt, die irgendwie aus dem Rahmen dieses Stoffes kommt. Genähert haben wir uns, wie Julia gerade so schön erzählt hat, eben darüber, was können tolle Stoffe für Hörspiele sein, was können Serienstoffe sein. Und da sind wir ja immer schnell dabei, Krimistoffe zu entwickeln, weil die ja ganz natürlich Spannung entwickeln. Aber wo zeigt uns Weltliteratur, wie das gemacht wird? Und das macht eben Tausend und eine Nacht wie kaum ein Stoff sonst. Da kann man Urgesetze finden, wie man Spannung erzeugt, wie man Cliffhanger baut. Und da kam eigentlich, das war eigentlich der Kern der Geschichte. Und als dann Julia noch darauf kam, dass wir doch vielleicht die Übersetzerin Claudia Ott besuchen könnten, die Tausend und eine Nacht neu ins Deutsche übertragen hat, da war das dann schon der zweite Schritt, wie wir uns diesem Projekt genähert haben.
Und das Schöne ist, dass man sich das ja auch anhören kann, diese Gespräche, die ihr geführt habt, unter anderem mit Claudia Ott. Was war das denn für eine Begegnung? Das war ja dann das erste richtige Eintauchen eigentlich in diese Tausend und eine Nacht Welt. Was hat sich euch da erschlossen bei Claudia Ott?
Als wir Claudia Ott besucht haben, 2 Tage lang, um intensiv mit ihr das Buch anzuschauen oder die Bücher, es sind 3 Bände von ihr bisher erschienen in Neuübersetzung, da wollten wir zum einen vor allen Dingen wissen, wie ist genau Spannung aufgebaut und haben uns das mit ihr angeschaut, aber es war auch insgesamt dann ein Eintauchen in die jahrhundertelange Geschichte von diesem Werk oder fast sind es schon Jahrtausende. Also es war tatsächlich ein großer Austausch. Also Claudia Ott hat uns sehr, sehr viel erzählt darüber, wann es wo entstanden ist, dass eben Motive aus dem indischen und dem persischen Raum auftauchen. Sie hat uns aufmerksam gemacht auf besondere Figuren, besonders interessante Frauenfiguren, was eben auch so eine Überraschung war und uns insgesamt in diese lange Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte von Tausend eine Nacht eingeführt eigentlich.
Ich kann mich gut erinnern, dass damals, als wir bei ihr in ihrer Übersetzerwerkstatt saßen, dass mich persönlich wahnsinnig fasziniert hat, ein Ansatz von Claudia Ott, wie sie versucht hat, ja, eine Art von psychologischer Erklärung für die Dramaturgie dieses Werkes zu finden. Viele unserer Hörerinnen und Hörer mögen ja auch anfangs stolpern über ja, Brutalität in diesem Stück, schon diese Grundkonstellation, dass es da einen König gibt, der Frauen mit dem Tod bestraft, weil ihn seine Frau betrogen hat und das auch eiskalt und ohne jedes moralische Empfinden durchzieht. Da gibt es Momente in diesem Stoff, die durchaus schockierend sind, wo man sich fragt, warum eigentlich, warum ist das möglich? Und wenn man dann hört von jemandem, der sich durch eine lange, jahrzehntelange Übersetzungstätigkeit ganz nah mit diesen Geschichten auseinandergesetzt hat, der sagt, diese Geschichten entwickeln sich auch über die Zeit. Das heißt, man kann den Eindruck gewinnen, dieser König wird nahezu erzogen durch längere Geschichten, durch subtilere Geschichten, durch auch subtilere literarische Formen. Das war etwas, dieses pädagogische Programm durch das Erzählen, ein Moment, wo ich mich genau erinnere, dass wir, als wir damals bei ihr saßen, dass das etwas war, wo ich extrem fasziniert war.
Und faszinierend ist ja auch, wie alt diese Geschichten sind. Ihr habt es gerade schon gesagt, Jahrhunderte, Jahrtausende alt. diese Version, die wir jetzt hier hören, wie kann man das einordnen? Aus welcher Zeit stammt die? Was für eine Fassung hören wir hier?
Ja, das ist natürlich schon eine ganz eigene Fassung auch. Also vor 2000 Jahren wissen wir nicht, wie es geklungen hat. Also da gibt es so ein paar Fragmente, Textfragmente. Es hat ja immer sich bewegt zwischen eben aufgeschriebenem Text und dem Vortrag in einer Mischung aus Text und Improvisation. Und das ist vielleicht auch schon das Stichwort, was wir übernommen haben. Also die Idee, einen Text zu haben, der die Übersetzung ist von Claudia Ott. Auf dieser Grundlage aber die Schauspielerin auch stark improvisieren zu lassen, dabei allerdings nicht zu sehr in eine Jugendsprache oder heutige Sprache zu gehen und trotzdem aber so eine heutige Ansprache zu haben und ganz direkt uns zu erzählen. Auch das war eine wichtige Überlegung, dass wir nicht hören, wie sie, Schahrazad, es dem König und ihrer Schwester erzählt, sondern tatsächlich, dass sie direkt zu uns spricht. Mhm. Insofern genau, können wir nicht sagen, wie es früher geklungen hat. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass diese Grundlage, also die arabische Handschrift, aus der Claudia Ott übersetzt hat, die ist ungefähr 500 Jahre alt. Das heißt, das ist eine Fassung, bevor der Stoff nach Europa kam, bevor er tatsächlich in Frankreich dann auch zunächst im Sinne einer höfischen Kultur zensiert wurde. Also da wurde vieles eben von der Gewalt, die Sabine Küchler hier gerade erwähnt hat, rausgestrichen, von der Sexualität. Mhm. Also wir haben mit einer wirklich alten Fassung zu tun.
Mhm. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das macht vielleicht auch die Besonderheit der Übersetzung von Claudia Ott aus. Auch sie bemüht sich schon, diesen Text in eine uns heutigen zeitgemäße Sprache zu bringen. Also sie modernisiert nicht, aber sie historisiert auch diesen Text nicht. Das war, wie Julia gerade schön ausgeführt hat, die Grundlage für uns. Und dann kommt natürlich nicht zuletzt die wunderbare Regisseurin Judith Lorenz ins Spiel, die ja schon in vielen Produktionen bewiesen hat, was sie für eine besondere Fantasie und für ein besonderes Können hat, wenn es darum geht, natürlich zu sprechen, zu improvisieren, sich auch mal zu entfernen von einem Manuskript. Aber dieses nicht ganz hinter sich zu lassen. Also da hat sie so eine ganz besondere künstlerische Methode, die uns beiden, Julia und mir, eben auch für dieses Riesenprojekt genau der richtige inszenatorische Ansatz erschien.
Hm. Das klingt wie so eine Fortschreibung eigentlich dieser Tradition, das mündlich weiterzuerzählen. Das ist wie jetzt eben ein weiterer Schritt des mündlichen Weitererzählens.
So würde ich das auch tatsächlich sehen. Und auf eben einer Grundlage, wo ein bisschen, ich hatte immer auch das Gefühl, in diesem Prozess die Dramaturgie zu entwickeln, in vielen Schritten. Es gab dann ja auch die Auswahl der Geschichten durch die Lyrikerin Safiye Can. Und es war immer wieder ein Gefühl von, indem wir eine Übersetzung haben, die auf diesem sehr alten Skript basiert, wird auch viel von dem, was im Laufe der Zeit sich an Sedimenten angesammelt hat, für Tausend eine Nacht ein bisschen zur Seite geräumt. Also ich meine zum Beispiel eine sehr stereotype Wahrnehmung mit vielen Klischees. Mhm. Die bekanntesten Geschichten kommen gar nicht vor, Aladdin und Sindbad, weil sie eben erst später hinzugeschrieben wurden. Und das fand ich immer wieder faszinierend zu denken, wir haben da wirklich mit einem recht ursprünglichen Text zu tun und der hat eine große, große Kraft und man kann auch vieles von dem, was wir denken, dass Tausend eine Nacht ist, da beiseite räumen.
Und das Spannende ist ja, dass es auch nicht nur ein deutscher Text ist, sondern dass wir ja auch das Arabische hören, immer wieder Ausschnitte aus dem arabischen Original oder eben aus einer arabischen Fassung. Was war denn da euer Gedanke? Also geht es darum, auch arabisch sprechende Menschen damit zu erreichen? Das ist ja, diese Serie läuft ja jetzt ja auch über den Ramadan hinweg. Was waren da eure Gedanken?
Ja, genau. Also wir wollen natürlich schon auch arabischsprachiges Publikum gerne erreichten, aber das Hörspiel grundsätzlich ist natürlich auf Deutsch. Mhm. Also insofern haben alle, die Arabisch verstehen, da nochmal einen Mehrwert, denn das sind bestimmte Versmaße, alte Versmaße, die dort zu hören sind. Das sind besondere Sprichwörter und das Vergnügen ist natürlich ein doppeltes, wenn ich beides verstehe. Andererseits, glaube ich, ist es etwas, das auch Menschen, die kein Arabisch verstehen, wirklich genießen können, den Klang und die Art der Inszenierung des Ganzen. Und ja, wie gesagt, kommt es aus dem arabischen Sprachraum und es gibt diese alte Handschrift. Und aus der haben wir dann die Stellen rausgesucht, die zweisprachig sein sollen. Und das ist wirklich eine Mischung eben. Also es ist Hocharabisch, in den Versen, aber viele von den Sprichwörtern zum Beispiel, die wir auch zweisprachig setzen, das ist bis heute eigentlich geläufig.
Ja. Und diese Geschichten von Tausend und eine Nacht, was für einen Stellenwert haben die in der arabischen Welt? Also bei uns bekannt, ist ja wahrscheinlich weltweit bekannt, aber wie präsent ist Tausend und eine Nacht in der arabischen Welt?
Naja, ich glaube, es ist ja wirklich ein weltweit bekannter Stoff. Ja. Also ich habe gelesen von Animationsfilmen aus Japan bis zu Serien in Namibia. In der Tat ist der Stoff aber sehr beliebt auch in der arabischsprachigen Welt. Und wir haben ja bewusst angefangen, auch zu Ramadan, also mit dem ersten Tag von Ramadan, begonnen zu veröffentlichen, unsere Hörspielserie. Und in arabischsprachigen Ländern gibt es zum Ramadan sogenannte Ramadan-Serien, also so, wie man es hier vielleicht als Weihnachtsserie kennt. Und dort ist ein beliebter Stoff auch Tausend eine Nacht. Und es hat eine lange Geschichte. Es gibt verschiedene Hörspielversionen, auch vom ägyptischen Radio beispielsweise, die sind sehr, sehr bekannt. Die berühmteste arabische Sängerin überhaupt, Umm Kulthum, die hat ein ganz langes Lied, das heißt Tausend eine Nacht, dauert 40 oder 50 Minuten. Das ist eins ihrer allerberühmtesten Lieder. Also es ist schon omnipräsent und auch nicht immer leicht. Wir haben zum Beispiel die libanesische Autorin Jumana Haddad interviewt für unser Projekt mit der Frage, ist Shahrazad eine Heldin für heute?
Ja.
Das ist eine Autorin, die hat eben das Buch geschrieben, wie Shahrazad tötete und setzt sich mit diesem Frauenbild auseinander. Also es ist auf jeden Fall etwas, was ja omnipräsent in der arabischen Welt ist.
Und was eine große Komplexität hat, und das macht es auch so spannend, das kann man eben auch hören in den wunderbaren Gesprächen, die ihr dazu geführt habt. Vielleicht zum Schluss die Frage an euch, weil eben so ein ganz alter Stoff, der natürlich auch immer wieder irgendwie eine andere Bedeutung bekommt, ne? Je nachdem, in welchem Kontext, in welcher Zeit er gelesen wird. Du hast auch gerade schon gesagt, Julia, was für eine Bedeutung hat Shahrazad heute als Heldin, Frauenfigur? Was würdest du denn insgesamt sagen, was erzählt uns Tausend und eine Nacht heute in unserem heutigen Kontext? Was ziehen wir daraus für die Fragen, die uns jetzt gerade so umtreiben?
Ach, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Auf einen hat mich auch wiederum Julia relativ am Anfang aufmerksam gemacht, die bei ihrer genauen Lektüre ein wunderbares Zitat gefunden hat. Dem Sinne nach, ich stehe erst auf oder ich gehe erst weg, wenn ich die Geschichten der anderen gehört habe. Dieser Stoff, der bringt uns eben darauf, was es bedeutet, was es für Menschen bedeutet, Geschichten zu erzählen, aber auch einander zuzuhören. Und das, finde ich, ist etwas, woran wir in den Zeiten, in denen wir gerade leben, gar nicht genug denken können.
Ja, und auf der anderen Seite ist es eben auch einfach gute Unterhaltung und als solche entstanden. Und auch das sollte man in diesen Zeiten nicht unterschätzen.
Das sagen Julia Tieker und Sabine Küchler, die zwei Dramaturginnen, die dieses große Tausend und eine Nacht-Projekt in Gang gebracht haben, die diese initiale Idee dazu hatten. Vielen herzlichen Dank für den Einblick.